Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht sind einige von uns heute das erste Mal in unserem Karfreitagsgottesdienst. Ich sehe viele Gäste und ich freue mich sehr darüber, weil Karfreitag ist zusammen mit Ostern eigentlich unser höchster Feiertag als Christen. Das hat sich in der Gesellschaft natürlich verschoben. Wenn man mal auf der Straße fragen würde, ja, was glauben Sie, ist der höchste christliche Feiertag? Wahrscheinlich würden mindestens 9 von 10 Leute sagen, natürlich Weihnachten. Aber wir wissen als Christen, nein, es ist nicht so. Warum? Weil das Kreuz die Mitte unseres Glaubens ist. Und so wären wir auch nicht müde, jeden Karfreitag hier uns die Mühe zu machen, ja, uns einfach um dieses Kreuz zu versammeln, auf dieses Kreuz im wahrsten Sinne des Wortes zu schauen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle wirklich innerlich neu auf dieses Kreuz schauen und dass wir das mitnehmen in unseren Alltag hinein, weil wir tiefer verstanden und erkannt haben, was dieses Kreuz für jeden von uns ganz persönlich bedeutet, auch in unserem Alltag. Das Kreuz ist die Mitte unseres christlichen Glaubens, natürlich zusammen mit der Auferstehung, sonst säßen wir heute nicht hier. Aber das Kreuz auch als Symbol ist die Mitte unseres christlichen Glaubens. Warum? Weil es das Eingangstor hinein zu einer persönlichen, lebendigen Beziehung mit dem einen und einzigen heiligen Gott bedeutet. Und das wird mir immer wieder neu bewusst, was für eine Gnade dieses Kreuz ist. Dass es dieses Eingangstor ist, durch das wir hindurchgehen dürfen, direkt hinein in das Vaterherz Gottes, direkt hinein in eine persönliche, lebendige Beziehung mit dem einen und einzigen Schöpfer und Erlöser Gott. Dieses Kreuz ist das Eingangstor hinein in diese Beziehung zu Gott, die wir uns selber niemals verdienen könnten, mit keiner noch so großen Anstrengung, mit einem noch so heiligen Leben. Keiner von uns könnte hineinkommen aus sich heraus in diese Beziehung zu Gott. Es sei denn, wir gehen durch dieses schmale, kleine, tiefe Tor des Kreuzes. Und das bedeutet, wir müssen uns beugen. Wir müssen uns beugen vor Gott. Wir müssen uns so klein machen, dass wir sogar bekennen, auch diesen Glauben an das Kreuz haben wir nicht aus uns heraus. Diesen Glauben, wie Paulus schreibt, an diese Torheit des Kreuzes, können wir nicht aus uns heraus produzieren, sondern auch das ist schon ein Geschenk, einzig und allein des Heiligen Geistes, was wir empfangen müssen, was wir empfangen dürfen. Und nur durch diesen Glauben wird uns das Kreuz zum Eingangstor hin zu Gott. Und vielen Menschen bleibt nach wie vor dieses Kreuz eine große Torheit, ein großer Unsinn. Was versammeln sich die Christen um so 2 Holzbalken? Was soll das denn? Und da ist einer qualvoll gestorben und das soll die Mitte ihres Glaubens sein. Wirkt das attraktiv? Für unseren Verstand nicht. Aber Gott kann es uns offenbaren. Und ich habe das mehrmals in meinem Leben erlebt, dabei zu sein, dieses Wunder zu erleben, wenn Gott durch diesen Glauben, den er geschenkt hat, plötzlich das Kreuz hat werden lassen zu dem Tor hinein in das ewige Leben, hinein in die Beziehung zu Gott, hinein in die Gewissheit, erlöst und errettet zu sein. Einmal zum Beispiel, das ist schon viele Jahre her, ich hatte eine sehr gute Freundin, mit der ich gesurft bin oder wir damals gesurft sind, also Windsurfen. Und nach dem Surfen kamen wir so beim Kaffee, Cappuccino, so ins Gespräch. Und natürlich habe ich ihr von Jesus und vom Glauben erzählt. Und damals hatten wir in der Lippelstraße noch diese sogenannten Themengottesdienste. Die waren ganz niedrigschwellig angesetzt. Da sollten so aktuelle Themen aus der Politik oder auch mal vielleicht ein psychologisches Thema, also so Fragen, die die Menschen so beschäftigten, so aufbereitet werden von Wolfram, dass Leute neugierig wurden auf den Glauben, aber sehr niedrigschwellig. Sprachengesang und alles sowas gab es nicht. sondern die Leute sollten ja nicht abgeschreckt werden, sondern erst mal denken, aha, die Christen, das sind doch auch ganz vernünftige Leute. Und Wolfram war ja sehr eloquent und sehr versiert, hat da immer tolle Predigten hingelegt. Wir hatten Theaterstücke extra von einem Profischauspieler, also alles ganz groß aufgezogen. Und danach gab es immer auch sehr schön so ein Stell-dich-ein bei Wein und Tee und Saft. Und meine Freundin war dann das erste Mal mit mir. Und ich war natürlich neugierig, wie sie den Gottesdienst fand. Ich dachte, den muss sie ganz toll gefunden haben, was wir da alles aufgeboten haben. Und sie guckte mich an, kaum dass wir saßen, und stellte mir eine Frage. Was bedeutet das Kreuz? Hilfe, was sage ich denn jetzt? So ein steiler Einstieg, weil mir in dem Augenblick bewusst war, wenn der Heilige Geist ihr das nicht übersetzt, dann denkt sie, seid ihr denn ganz bekloppt? Sowas kann man doch nicht glauben. Sie trug nämlich selber ein kleines goldenes Kreuz und sie wusste nie, warum sie das trug, aber sie trug es einfach. Und dann habe ich nur ein Stoßgebet, Herr, bitte hilf mir jetzt, das ist dein Job, ich kann nur versuchen, Worte zu finden. Und ich habe ihr das dann so erklärt, wie ich das in dem Augenblick konnte. Und sie guckt mich an mit riesengroßen Augen und sagt, was? Das bedeutet das Kreuz, dass Jesus da für meine Schuld gestorben ist. Wieso hat mir das nie vorher einer erzählt? Es ist direkt reingegangen in ihr Herz. Und sie hat sich bekehrt und lebt jetzt in einer Gemeinde in Lübeck. Oder eine andere Frau, die hat mir von der Esoterikmesse rausgefischt, wo ich dachte, die ist noch ganz weit weg. So Reiki-Meisterin und was weiß ich alles, was sie für Orden hatte, von dem, was sie schon spirituell erreicht hatte. Und dann hatten wir diese Abende der Kraft, die wir immer nach der Messe haben. Und ich dachte auch erstmal langsam, die Leute irgendwie so Liebe Gottes und du bist von Gott geliebt und so weiter und so fort, keine Leistung. Und auch sie stellte sofort am ersten Abend diese Frage. Das frage ich mich schon die ganze Zeit, was bedeutet eigentlich das Kreuz? Da habe ich auch gedacht, so weit sind wir ja noch nun gar nicht. Und auch ihr habe ich versucht, das zu erklären. Und sie hat genauso reagiert und lebt auch jetzt noch mit Jesus und hat ein für alle Mal die Bedeutung des Kreuzes erkannt. So machtvoll ist Gottes Wort, dass er uns das, was für den Verstand so eine Zumutung, so unfassbar ist, kann der Heilige Geist uns von einem Moment zum nächsten offenbaren. Dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, das Kreuz ist das Tor hinein in die Gnade Gottes, in seine Liebe, hinein in das ewige Leben. Und es gibt keine andere Tür, als durch die wir gehen könnten. Außer wenn wir uns vor dem Kreuz beugen und sagen, ja Herr, auch ich habe es nötig, dass du mir meine Schuld durch Jesus vergibst. Wir wollen jetzt drei Stationen anschauen, dieser Passionsgeschichte. Wir haben sie schon gehört im Markus-Evangelium. Die erste Station, Jesus wird gekreuzigt. Wir haben gehört, in der Bibel steht ein knapper Satz. Ganz lapidar, dann kreuzigten sie ihn. Aber der Insider weiß, was das bedeutete, nämlich die Folter aller Folter. Wir haben ein so schön dekoriertes Kreuz und wenn wir im Glauben sind, dann gibt uns dieses Kreuz Kraft, weil wir wissen, dieses Kreuz steht für unsere Erlösung. Aber sie hat Jesus alles gekostet. Das war sozusagen die schlimmste Todesart, die sich die Menschen, konkreter gesagt die Römer, damals überlegt hatten, um zur Abschreckung für politische Revolten oder auch für Verbrecher, haben sie sich diese Todesart überlegt, dass nämlich außerhalb von Jerusalems Mauern auf einem Hügel, diesem Hügel Golgatha, wurden Menschen wirklich an dieses Kreuz genagelt und als Abschreckung aufgehängt sozusagen. Stunden, manchmal tagelang hingen sie dort. Und die Leute konnten rauskommen sozusagen als Unterhaltung, Schaulustige und sich einfach mal angucken, wie die da hingen und unfassbar litten. Einige Zeitzeugen habt ihr vielleicht schon mal gehört, aber ich finde, das sagt alles. Das sind nicht Christen, die das geschrieben haben, sondern einige Zeitzeugen, wie Cicero, schrieb die grausamste und fürchterlichste Todesstrafe. Oder dieser Geschichtsschreiber Josephus Flavius, das ist die erbärmlichste aller Todesarten. Tacitus ist eine sklavische Todesstrafe. Das ist also die schrecklichste Art, durch Folter zum Tod sich hinzuleiden, durch einen oft längeren Prozess. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wir haben auch gerade gehört, Jesus wurde gegeißelt. Das heißt, er wurde ausgepeitscht und manchmal waren da auch noch so kleine Knochensplitter drin. Das heißt, er war schon tief verletzt, als er an dieses Kreuz genagelt wurde. Es wurde auf den Boden hingelegt und ja, die Gekreuzigten wurden dann hier mit Nägeln durch ihre Handballen an den Querbalken genagelt. Auch da können wir uns vorstellen, was für unvorstellbare Schmerzen das sind. Und dann wurden sie hochgezogen, sozusagen an dem Längsbalken und hingen dort fest und litten vor sich hin. Und es war ein grausamer Tod, weil er ging so langsam. Und er ging letztendlich durch Ersticken, weil das ganze Blut sich in den Lungen sammelte. Sie kriegten kaum Luft, richteten sich manchmal durch eine kleine Stütze. Auch das ist nur ja, wirklich purer Sadismus, nochmal so ein bisschen auf, aber hatten nicht die Kraft, sich zu halten, fielen in sich selbst zusammen und hatten ja, Kopfschmerzen, rasende Kopfschmerzen und letztendlich ja, sind sie durch Ersticken dort zugrunde gegangen. Das hat Jesus für mich und dich getan, vor 2000 Jahren, ganz real. Was aber das allergrößte Wunder ist, dass er das freiwillig getan hat, dass er freiwillig für dich und mich ans Kreuz gegangen ist, dass er Ja gesagt hat dazu. Dieses Opfer, was wir uns in unseren Köpfen gar nicht vorstellen können, für dich und mich zu erbringen. Jesus wusste, dass er für uns in den Tod gehen würde. Dreimal hatte er das auf dem Weg nach Jerusalem seinen Jüngern verkündet. Der Menschensohn wird viel leiden und sterben müssen. Jesus wusste, was auf ihn zukam. Und er hat sogar gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Das heißt von der Bibel her, für alle Menschen. Jesus wusste, was auf ihn zukam, als er nach Jerusalem ging. Aber Jesus war auch ganz Mensch. Und so hat er sich gefürchtet vor diesem unvorstellbaren Grauen des Kreuzes. Jesus war ein Kind seiner Zeit. Er wusste, was das Kreuz bedeutet. Und so sehen wir, wie Jesus ringt, obwohl er weiß, dass er sterben wird für uns, ringt er mit seinem Vater im Garten Gethsemane. Und ich lese uns ganz kurz diese eine Stelle, nur einen Ausschnitt davon vor, in Markus 14. Ab Vers 33. Da kamen sie zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt, und er sagte zu seinen Jüngern, setzt euch hier, während ich bete. Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff ihn Furcht und Angst und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Das ist Jesus. Das ist das einzige Gebet, wo wir ihn mit dem Vater ringen sehen. Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Jesus weiß, Gott hat die Macht für alles. Aber Gott hat uns auch einen freien Willen gegeben und er ist ein heiliger und gerechter Gott. Und in Lukas steht, dass sogar Blutstropfen von seiner Stirn getropft sind. So intensiv hat Jesus gebetet, weil er wusste, was auf ihn zukam. Und dass ein Engel kam und ihm neue Kraft gab. Und erst nach diesem Gebet, erst nach dieser neuen, sich vollkommenen Hingabe an Gott, seinen Vater, an seinen Willen, hatte Jesus die Kraft, ans Kreuz zu gehen. Weil er wusste, es gibt keinen anderen Weg, weil Gott ist heilig und Gott ist gerecht. Und Sünde braucht Sühne. Sünde braucht eine Wiedergutmachung. Weil Gott heilig und gerecht ist. Jesus wollte für dich und mich leiden und sterben, weil er wusste, nur so werde ich ein für alle Mal frei von aller Anklage, von aller Schuld und von aller Verdammnis. Die zweite Station, Jesus wird verspottet. Der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war der ehrloseste Ort der damaligen Welt. Die Leute hingen da nicht nur vor sich hin, leidend in unfassbaren Qualen, sondern sie waren auch nackt ausgezogen, also ihrer Ehre beraubt, richtig den gaffenden Blicken der Menge ausgeliefert. Und über ihrem Haupt hing eine Tafel, da stand die Anklage, wofür sie bestraft wurden. Was stand auf der Tafel über Jesu Kopf? Der König der Juden. Der König der Juden. Und die Leute drumherum lasen das. Ich glaube, viele hatten von Jesus gehört, waren neugierig. Unfassbare Wunder hatte er getan. Trauben von Menschen rannten ihm nach. Gerade hatten sie noch einen Aufstand gemacht, im guten Sinne, mit den Palmwedeln. Palmsonntag haben wir gerade letzten Sonntag gefeiert. Und jetzt hing er da, nackt und bloß, vollkommen hilflos. Und die Menschen, die Schaulustigen, haha, was willst du denn? Du hast Menschen geheilt, du hast große Dinge vollbracht. Sieht so ein König aus? Wie lächerlich ist das? Und plötzlich waren da auch die Hohenpriester und die Schriftgelehrten, die an diesen ehrlosesten Ort gegangen sind, um Jesus dort hängen zu sehen. Und was sagen sie? Anderen hat er geholfen, sich selbst aber kann er nicht helfen, wie man sieht. Du also willst der verheißene Messias sein, der König von Israel. Du also willst der verheißene Messias sein, der König von Israel? Sieht so ein König aus? Ja, genau so sieht ein König aus, der nicht von unserer irdischen, egoistischen Welt bestimmt ist, sondern allein von der Liebe Gottes. So sieht ein König aus, der König der Könige, der Herr der Herren, der die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat, um hineinzukommen in unsere zerschundene Welt, die so sehr zerrissen ist und gesteuert ist vom Egoismus, von Stolz. So sieht ein König aus, der die selbstlose Liebe Gottes in Person ist, der alles abgelegt hat, damit du statt Tod, statt Strafe Leben, ewiges Leben bekommst. Er war bereit, diesen Preis zu zahlen. Und der tiefste Ort der Anbetung vorm Kreuz, dieser tiefste Ort, wo wir unsere Knie beugen sollten und dem Lamm Gottes Jesus Christus danken sollten in Anbetung. Dieser Ort ist zugleich der tiefste Ort der Verachtung Gottes, der Verachtung seiner Gnade, der Verachtung seiner selbstlosen Liebe. Damals wie heute. Das Kreuz ist und bleibt ein Ärgernis. Wer will so ein Gott, der so in Schwachheit kommt, so in Demut? Wir wollen den starken Gott. Und so schwelt dieser Spott der Menschen, unter dem sich jetzt alle zusammenfinden, die Soldaten, die Schaulustigen und auch die damalige jüdische Elite, die Hohenpriester. Haha, du willst der König der Juden sein, dann steig doch herab vom Kreuz. Ich sag euch, das ist der Teufel live. Der Teufel, der Jesus schon am Anfang seines Dienstes versucht hat, seinen eigenen Willen zu suchen, sein eigenes Reich aufzurichten. Wirf dich nieder vor mir, sagt der Teufel zu Jesus in der Wüste, dann gebe ich dir alle Reiche dieser Welt, denn der Vater hat sie mir übergeben. Ich glaube, dass die Versuchung wirklich real war. Diesem unfassbaren Schmerz, diesem beißenden Spott zu entkommen. Aber Jesus steigt nicht herab vom Kreuz. Er bleibt dort hängen für dich und für mich aus lauter Liebe. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ja, dir das so vorstellst, diese gaffenden und spottenden, Jesus verhöhnenden Menschen um das Kreuz. Ich weiß noch, dass ich so vor einigen Jahren mich da wirklich so ein bisschen drüber aufgeregt habe. Wie kann man nur so? Das ist doch unfassbar, was da geschehen ist. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, aha, ist ja sehr interessant, jetzt schauen wir doch mal ein bisschen dein Herz an. Und er brachte mir eine Situation in Erinnerung, wo ich noch nicht im Glauben war. Da war ich so jugendlich, so ältere Jugendliche. Und ich war so, also nicht bei mir zu Hause, sondern auf einer Insel und hatte da so Freunde kennengelernt und die konsumierten auch so Drogen und habe ich dann mal so mitgemacht und dann hatten sie eine geniale Idee, um mal richtig was richtig Cooles zu erleben. Unter diesem Drogeneinfluss sind wir dann in die kleine Kirche dieser Insel gegangen. Und ich hatte damals ja mit Glauben gar nichts an Hut. Ich fand das irgendwie richtig strange da. Und dann sind wir da so rumgelaufen und haben uns so aus Spaß auf die Kanzel gestellt und so getan, als wenn wir da so predigen würden. Und so richtig, ja, daneben kann man eigentlich sagen. Natürlich haben wir nicht zerstört, aber es war ein Hohn für das, ja, was Gott da eben in dieser Kirche, natürlich mit dem Altar und dem Kreuz und allen. Und natürlich hatte ich schon lange dafür auch Gott um Vergebung gebeten, als er mir das mal im Gebet, diese Szene, die hatte ich komplett vergessen. Plötzlich wusste ich, nein, das war echt eine Schuld damals. Ich habe es nicht verstanden, was dieses Kreuz sollte, was diese Kanzel, was das alles sollte. Ja, und jetzt schmunzel ich manchmal, weil jetzt stehe ich tatsächlich zwar nicht auf so einer hohen Kanzel, finde ich auch gut, aber Gott wusste schon damals, ich brauche das Kreuz, ich brauche die Vergebung. Damit das, was er als Segensplan für mein Leben hat, damit es zustande kommt, musste auch ich durch das Kreuz hindurchgehen, musste auch ich meinen Stolz ablegen und das gilt für uns alle. Das Kreuz ist das Tor hinein in die Welt seiner Gnade. Und auch heute brauchen wir dieses Kreuz jeden Tag neu, nicht nur am Anfang unseres Glaubens, sondern wenn wir ehrlich sind, wenn wir mit Jesus leben, wenn wir mit dem Heiligen Geist wirklich in der Tiefe verbunden sind, wenn wir nicht so ein 0815-Christ sein Leben machen, was alle machen, sondern wenn wir wirklich Gott erlauben, immer wieder durch seinen Heiligen Geist unser Herz, unsere Herzenshaltung, unsere Gedanken zu durchforschen, dann erkennen wir, ich brauche das Kreuz jeden Tag neu. Da ist immer noch so viel Zweifel, an der Liebe Gottes. Herr, meinst du wirklich mich? Jetzt ist mir das und das passiert. Diese schwere Leiden, dieser Unfall, diese Arbeitslosigkeit, diese Krankheit, dieser Tod eines lieben Menschen. Und schon ist es da, das Misstrauen Gott gegenüber. Wie leicht schleicht es sich ein. Und eine kleine Sünde, ein Gedanke des Misstrauens reicht aus. So heilig ist Gott, uns in Ewigkeit aus seiner heiligen Gemeinschaft auszuschließen. Ich brauche das Kreuz. Du brauchst das Kreuz oder der Stolz. Wie schnell machen wir schon mal eben Dinge selber, wo wir meinen, ach, das kriege ich doch selbst hin. Anstatt Jesus zu bitten, komm Herr, tu es in mir, tu es durch mich. Und alle Ehre, alle Ehre, alle Ehre gehört allein dir. Allein dir. Da können wir, glaube ich, noch viel lernen, wenn wir uns selber auf die Schulter klopfen. Alles haben wir von Gott. Unser physisches Leben und auch dieses neue geistliche Leben, das Jesus durch uns hindurch lebt und wofür er allein die Ehre verdient. Und Jesus, guckt er vom Kreuz auf die Spotter herab, wenn ihr wüsstet, wen ihr hier verhöhnt, ihr werdet schon noch eure Strafe bekommen. Das wäre gerecht. Aber Gott ist nicht nur gerecht, sondern Gott ist auch barmherzig. Und deswegen betet Jesus am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Noch am Kreuz im Sterben hört Jesu Liebe nicht auf. Liebt er uns, liebt er die Spötter damals. Und die letzte und dritte Station, Jesus stirbt für uns alle. Zwischen der sechsten und neunten Stunde, so heißt es, kam eine Finsternis über das ganze Land. Das heißt, nach unserer Zeitrechnung so zwischen 12 und 15 Uhr. Man kann sagen, die Schöpfung trauert mit Jesus. Immerhin ist die Schöpfung durch Jesu Wort, durch Jesus entstanden. Aber das ist vor allen Dingen auch ein Zeichen des Gerichtes Gottes, diese Finsternis. Weil Sünde ist Finsternis, weil Gott Licht ist, bei Gott gibt es keine Finsternis. Und so trennt diese Finsternis Jesus vom Licht Gottes, trennt Jesus von seinem Abba Papa. Und Jesus stirbt in dieser Verlassenheit der Finsternis. Völlig verlassen. Zuerst von seinen Freunden, von seinen Jüngern. Kein einziger, das finde ich echt der Hammer, kein einziger harrt vor seinem Kreuz aus. Seiner Jünger. Aber vor allen Dingen war Jesus von Gott verlassen. Er spürte diese Gottverlassenheit, unserer Gottlosigkeit. Weil alle unsere Schuld, die Schuld der gesamten Menschheit aller Zeiten lag in diesem Augenblick auf Jesus. Finsternis pur, aller Hass dieser Welt, alle Überheblichkeit, alle Gewalt, alles Morden, alles, was wir uns nur vorstellen können, alle Schuld lag auf Jesus. Und so schreit Jesus am Kreuz, wir haben es gehört aus Psalm 22, diesen ersten Vers, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Jesus hat die Hand seines Vaters im Bild gesprochen nicht losgelassen. Er hat sich weiter an Gott gewandt. Er hat nicht aufgehört, nach Gott zu rufen, nach Gott zu schreien, sein ganzes Vertrauen in Gott zu setzen. Weil Jesus, davon gehe ich aus, er wusste, wie dieser Psalm endet. Wir haben es vorhin gehört. Nämlich mit dem Triumph des Messias, der in großer Gemeinde verkündet, was Gott ja für einen universalen Sieg errungen hat. Aber in dem Augenblick stirbt Jesus in völliger Verlassenheit. Und dennoch in völliger Hingabe und in völligem Vertrauen auf seinen Vater. Und der Vorhang des Tempels in diesem Augenblick, als Jesus sein Leben aushauchte, zerriss von oben bis unten. Und das ist die frohe Botschaft. Der Weg ist jetzt frei. Der Weg ist frei für dich und mich und für jeden Menschen. Einfach durch das Kreuz, durch diese Demut des Glaubens hineinzukommen in die Vaterarme Gottes. Und das erkennt sogar dieser Heide, dieser Hauptmann am Kreuz. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und so kann angesichts des Kreuzes auch heute jeder Mensch zum Glauben kommen, dieses neue Leben finden. Und wir werden das Geheimnis des Kreuzes nie ganz verstehen, solange wir auf dieser Erde leben. Und noch im Himmel werden wir Jesus begegnen mit seinen Wundmalen. Darauf freue ich mich schon. Vielleicht werden wir dann viel mehr verstehen, was das Kreuz eigentlich geistlich, in der geistlichen Welt für uns alle bedeutet. Nämlich, dass wir statt ewigen Tod ewiges Leben empfangen. Wir wollen eine kleine Zeit der Stille haben, wo du vielleicht noch mal ganz neu Jesus dankst für sein Kreuz. Soweit du es heute verstanden hast, dass du weißt, dieses Kreuz steht dafür, dass du in Ewigkeit nicht verloren bist, sondern hineingetaucht bist in die Herrlichkeit, in die Gnade, in die Liebe unseres Gottes, der für uns am Kreuz gestorben ist. Amen.